Botschaft. Ein Segelpodcast von Micha Hölzen. Nur echt mit zwei O's.
Nimm uns mit, Kapitän, auf die Reise.
In meiner Badewanne bin ich Kapitän.
Heißes Seeheu? Nein. Heißes Beheu?
Mann.
Nein.
Nein.
Heißes Ahoi? Ja. Ahoi.
Mann, Micha.
Ja, also mit dem Opening geht es immer weiter bergab. Also der Level, der geht immer weiter runter.
Ja, würde ich auch sagen.
Ja, stehe ich auch drauf. Und ist ja dann irgendwann auch vorbei. Du hast es gerade schon erwähnt. Die Uhr rattert runter. Wir nähern uns sozusagen dem geplanten Ende dieser Reise. Im letzten Podcast haben wir ein bisschen erzählt von Lifeboats, Lebensrettung auf dem Wasser und so. Und wir waren noch auf den Orkneys und wir sind dann tatsächlich da noch ein paar Tage. Wir haben ja dann noch ein bisschen gewartet auf Ina. Hallo Ina!
Die verzieht sich direkt
ja,
wieder.
Die ist gleich wieder weg im Bathroom. Und wir haben ein bisschen auf Ina gewartet, weil wir sind da noch ein bisschen in den Orkneys rumgetuckert auf in den nördlichen Inseln. Die waren so ein bisschen spartanischer. Vor allem war das Wetter ein bisschen anders. Wir sind da ganz schön viel durch Nebel getuckert, muss man echt sagen. Also da hat es dann nochmal so einen Wetterwechsel gegeben. Und wir warteten ja eigentlich tatsächlich auf das richtige Wetterfenster, um dann von den Orkneys auch dann rüberfahren zu können nach Norwegen. Ja, und wie ist das nochmal ausgegangen?
Naja, das passende Wetter hat ein bisschen auf sich warten lassen. Das hat uns aber eben die Möglichkeit gegeben, dann noch so Inseln kennenzulernen, wie Westray zum Beispiel oder wegen des Sands, genau. Sanday, ganz schön kompliziert. Und Stronsee.
Ja.
Und das war schon sehr spannend, erstmal dahin zu fahren und zu sehen, eigentlich könnte das ganz schön sein, aber es war unheimlich viel Nebel.
Ja, es war sehr viel Nebel tatsächlich und aber es hatte eben auch so im Nachhinein zumindest, also natürlich eine ganz spezielle Atmosphäre. Was ich total super fand, war, wir waren da in so einer Bucht auf Stronsee und haben da so im Nebel gelegen. Man hatte so eine Sichtweise sozusagen von Sichtweite von, sagen wir mal, 200-300 Metern, also um einen rum war so ein weißer Kringel und man sah nur so ein bisschen die Wasseroberfläche und dann konnte man, wir waren ja auch ziemlich weit schon runtergechillt, dann hat man da so rumgestanden und dann hat man so gesehen, ah ja, guck mal, da hinten kommt so ein Seerobbenkopf raus oder Seehund, keine Ahnung, und guckt mal so in unsere Richtung und so, schwupp, war wieder weg und dann kommt da eine Minute später woanders wieder raus, wieder ein bisschen näher und so. Und die haben uns richtig ausgecheckt, ne?
Ja, das war toll. Und dann irgendwann waren die auch zu zweit und kamen richtig nah ans Boot ran. Und das war echt wunderbar zu beobachten, wie die erst wirklich auch so Kontakt aufgenommen haben. Und dann, als sie gemerkt haben, jetzt gucken wir hin, dann zack, sind sie weggetaucht und woanders wieder aufgetaucht. Das war ein richtig schönes Spiel. Hätte ich auch nicht gedacht.
Genau, und dann haben wir da uns noch ein paar Inseln so, also wir sind mal dahin getuckert, wieder natürlich extrem hilfsbereite Menschen da getroffen, die einen dann mitsamt den Einkäufen da durch die Gegend gefahren haben, zum Boot und so, also und zwar mehr oder weniger unaufgefordert. Aber dann war Ina dann eben auch da und dann waren wir zu dritt und dann tatsächlich hat sich dann eben dieses Wetterfenster dann auch aufgetan, was wir dann dringend brauchten, weil wir wollten ja rüber nach Norwegen, das waren 260 Seemeilen dann insgesamt. Und das sind dann so über den Daumen gerechnet so 48, 50 Stunden gewesen, die man da unterwegs gewesen wäre. Und wo man dann eben auch den richtigen Wind braucht, weil die ganze Strecke Motoren will man nicht. Und tatsächlich war es dann so, da war für 2,5, fast 3 Tage Nordwind angesagt. Also sprich so ein Halbwind nach Osten für uns. Und das hat dann eben tatsächlich mehr oder weniger auch geklappt. Der war eben auch in in der Nähe von den Orkneys eher schwach angekündigt. Das war dann auch so. Wir sind am Anfang so bei Windstärke 3 so ein bisschen gesegelt, 2-3 Stunden. Dann schlief der Wind ein, 6 Stunden Motoren und dann ging es aber so allmählich los. Und dann sind wir in die erste Nacht reingesegelt. Und das war jetzt für uns so der erste wirkliche, etwas ausgeprägtere Nachthörn. Wie war für dich die erste Nacht?
Ja, ich muss sagen, wir sind ja tatsächlich dann auch erst noch, bevor es dunkel wurde, in eine Nebelbank rein. Ja. Und das war auch sehr spannend, weil es war, also die Sicht war wirklich, sagen wir mal, 50 Meter oder sowas, vielleicht 100.
Ich habe die ganze Zeit gedacht, da taucht jetzt gleich so ein Bug auf und dann kommt da der Seewolf und nimmt uns mit und dann müssen wir nur noch Kartoffel schälen.
Ja, und ich musste dann wieder an unsere Fahrt von Brunsbüttel über die Elbe denken, wo man dann tatsächlich einen Nebelhörner gehört hat von Steuerbord und dachte, da kommt's her und dann kam das Boot von Backbord. Das haben wir da nicht erlebt, weil da glücklicherweise irgendwie gar kein Verkehr war. Und dann am späten Nachmittag klarte es auf und es wurde tatsächlich noch sonnig und wir haben tatsächlich eine klare Nacht erlebt auf dem Wasser und das war richtig beeindruckend. Also weil hier die Ina, die hat natürlich schon mal so Kurse gemacht wie irgendwie Astronavigation und so, da habe ich ja von Tuten und Blasen keine Ahnung von. Aber da habe ich tatsächlich gemerkt, es gab so einen Stern, den konnte ich so richtig, da konnte ich so eine Distanz zwischen dem Außenborder, den wir da so schön an der Ecke montiert haben und dem Stern konnte ich so einrichten. Das war dann immer genau der Winkel von knapp 90 Grad, den man brauchte. Da brauchte ich gar nicht mehr irgendwie auf den Kompass zu gucken, sondern habe dann immer so diese Distanz eingehalten und das Boot war dann immer genau auf dem richtigen Kurs. Das war irgendwie total schön.
Die erste Nacht war toll, also weil das Problem ist ein bisschen gewesen bei diesem Schlag darüber, dass wir haben gerade Neumond, also Springzeit, Neumond und das bisschen Mond, was da ist, geht um 5 Uhr morgens auf. Also kann man im Grunde genommen 5, 6 Uhr kann man total vergessen, hilft einem in der Nacht überhaupt nichts und dementsprechend waren wir natürlich in der ersten Nacht dann auch ganz dankbar, dass man zumindest durch diesen sternklaren Himmel ein bisschen so eine Restbeleuchtung hatte und so einigermaßen so gesehen hat, wie es da so aussieht auf dem Wasser. Wie war das so grundsätzlich so gefühlt für dich, da durch die Nacht zu schippern?
In der Nacht war das gar nicht so ein Problem. Da habe ich immer gedacht, ey, ich sehe noch genug und nee, dann hatten wir auch im Prinzip keine Welle und immer so 7 Meter pro Sekunde Wind, so eine 4 und das war völlig gut, fand ich. Also ich habe mich da sicher gefühlt und auch nicht den Eindruck gehabt, dass man da jetzt irgendwie was übersieht oder so.
Mhm. Fandst du das anstrengend?
Nee, gar nicht, weil ich war einfach total geflasht von diesem Sternenhimmel und so hatte ich mir eigentlich auch mal Nachtsegeln vorgestellt.
Mhm. Also bei mir war es ein bisschen anders, weil ich habe da schon auch in der ersten Nacht so manchmal so gesessen und habe gedacht, okay, dieses ganze Rumgewackel hier, das soll jetzt noch 40 Stunden so weitergehen. Das fand ich dann schon so ein bisschen, wo ich so gedacht habe, ist das jetzt hier irgendwie die richtige Urlaubsplanung gewesen? Also ich würde das jetzt nicht so glorifizierend darstellen, zumal ist dann irgendwie dann der zweite Tag auf dem Wasser, der war okay, das war ganz interessant. Wir hatten uns so im Vorfeld angeguckt, das große Problem bei dieser Strecke von den Orkneys dann nach Stavanger, das war so das, was wir uns da überlegt hatten, ist einfach, da sind schon relativ viele Ölfelder da in der Nordsee mit den entsprechenden Bohrinseln, die da dann im Weg liegen könnten. Und die sind auch alle ganz gut verzeichnet, auch bei Navionics da in dem Kartenmaterial. Und dann haben wir uns halt so einen Track da hingelegt, der so, sagen wir mal, minimalinvasiv durch dieses Minenfeld da so durchgeführt hat und so. Und am zweiten Tag auf dem Wasser fand ich das dann auch ganz spannend, weil man dann tatsächlich mal, ich habe das ja schon so gesagt, ich muss den Ausdruck jetzt nochmal sagen, an diesen Kathedralen des fossilen Zeitalters, nämlich an diesen Bohrinseln da so vorbeigesegelt ist. Also eine von denen, die sah wirklich original aus in der Ansteuerung, wenn man drauf zugefahren ist, wie der Kölner Dom, 2 so Spitzen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass auch die Ausmaße irgendwie jetzt sich da nicht so wirklich so verstecken mussten und so. Und wir hatten dann aber diesen Track, an dem wir uns so festhalten konnten, sind dann tagsüber immer weiter. Ja, und dann kam die zweite Nacht. Wie war die nochmal?
Ja, da war es dann so, dass der Wind sehr aufgefrischt hat und es ist eine ordentliche Welle entstanden. Wir haben dann tatsächlich auch so eine 3-Meter-Welle gehabt, auch schon tagsüber. Und da war dann bei mir ist es dann so gekippt. Wir hatten dann eine ziemlich starke Bewölkung und die Nacht war sehr, sehr dunkel. Und da habe ich echt so gedacht, boah, wie lange soll das jetzt noch gehen? Nochmal 12 Stunden da. Das war so mein Tiefpunkt, wo ich echt das Gefühl hatte, boah, gut, dass wir zu dritt sind und dass man sich alle 2 Stunden abwechselt.
Ja, wir haben so ein Wachsystem gemacht dann. Das lief so, alle 2 Stunden steuert jemand und tagsüber dann der Nächste und alle anderen sind raus und nachts dann eben der steuert, 2 Stunden gesteuert hat, der kommt dann in Standby-Modus 2 Stunden und dann nochmal 2 Stunden später kann er sich dann irgendwie richtig hinhauen. Wir hatten jetzt das Glück, das muss man auch sagen, das gehört auch dazu, es war nie richtig unangenehm, also wenn es dann irgendwie so Richtung 6 geht, bei Dunkelheit, stockdunkel, ist dann schon doof, das hatten wir nicht. Er war eher so, dass manchmal der Wind so ein bisschen auch runtergegangen ist und insofern, das ließ sich eigentlich ganz gut durchsegeln, aber die zweite Nacht, das war, ging mir tatsächlich auch so, da habe ich dann auch so gedacht, ja, im Grunde genommen sind wir jetzt hier im Blindflug unterwegs und dann kommen natürlich automatisch diese ganzen Bilder, die man dann so hat, irgendwie All is Lost mit Robert Redford, der da gegen so einen schwimmenden, verloren gegangenen Schiffscontainer dengelt und so. Also, wenn man da wirklich so gar nichts sieht, das ist schon so ein bisschen, das ist tatsächlich so ein bisschen strange. Das finde ich wirklich gewöhnungsbedürftig. Und da habe ich so auch dann so gedacht, also ob ich das jetzt so oft brauche in meinem Leben, weiß ich jetzt nicht so genau.
Ja, und dann haben wir halt auch noch festgestellt, dass das AIS-System hier nicht funktioniert. Also dass
auf unserem Boot.
Ja, auf unserem Boot. Und das war dann eben auch nochmal so, nicht so toll, aber irgendwann muss man das dann auch abschalten. Das haben wir dann ja auch geschafft, also ja. Diesen Gedanken wegzuschieben. Ne?
Ja, das stimmt. Ja gut, und dann sind wir da durch die Nacht gesegelt. Dann wurde es halt irgendwann auch, das fand ich ganz spannend. Also ist ja immer so, wenn man dann so auf hoher See ist und sich dann der Küste nähert und dann ist da auch noch eine Stadt im Spiel, ja. Dann ist ja oft so, dass man so einen Lichtdom so schon sehen kann. Und so war es dann bei Stavanger eben schon 40 Meilen vor der Küste auch schon so, dass man so schemenhaft so, man konnte es nicht genau sagen, ist das jetzt irgendwie so ein Lichtschimmer im Wasser oder überm Wasser? Auf jeden Fall, da war was. Ne? Und das war dann eben relativ schnell klar, okay, das ist dieser Lichtdom, der zu Stavanger gehört. Und dann hatte man schon mal so eine Orientierung. Das fand ich ganz spannend. Und dann wurde es eben so allmählich auch ein bisschen hell. Ja? Und dann nahm der Wind tatsächlich dann auch ab noch weiter, was dann dazu führte, dass wir die letzten 4 Stunden, glaube ich, sogar Motoren mussten. 4, 5 Stunden, 6 Stunden, keine ja. Ahnung.
Aber das hatte eben auch die angenehme Konsequenz, dass die Welle eben abnahm und dass es dann, wenn man dann irgendwie so schon über 2 Tage oder 2 Tage da dran ist, es geht einfach auf die Kondition. Ne? Das hätte ich auch nicht gedacht. Also für mich war es jetzt das erste Mal, so eine Überfahrt zu machen. Und dann fand ich das angenehm. Also dann war ich auch nicht so drauf, dass man denkt, ey, man muss unbedingt segeln, sondern dann ist die Maschine eben doch ein guter Freund und das war gut.
Da sind wir dann eben noch die letzten Meilen da nach Norwegen getuckert. Das war tatsächlich sehr entspannt, fand ich tatsächlich auch. Also eine Sache, die mir noch so sehr eindrücklich in Erinnerung geblieben ist, wir haben ja dann immer unsere Ruhephasen gehabt, wenn dann jemand anders mit Steuern dran war. Und einmal habe ich den großen Fehler begangen und habe mich dann vorne in die Bugkabine gelegt. Und das, also ich habe noch da gelegen, habe gedacht, du musst das eigentlich mitschneiden, du musst das aufnehmen. Aber ich war so fertig, das war akustisch die Hölle auf Erden. Also wenn man irgendwie in eine sehr, sehr große Waschmaschine gesteckt wird, dann ist der Sound genau so wie da. Ne? Der Bug des Bootes, der immer wieder einstampft, wo einem dann auch klar wird, was so ein Boot alles aushalten muss, ne? Wenn du da durch so eine mit Welle gespickte See fährst, irgendwie Stunden lang irgendwie immer mit viel Druck im Segel und so. Und dann diese ganzen ruckartigen und erratischen Bewegungen und so. Und man, irgendwann bin ich da so rausgestürmt, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Ne? Und habe, glaube ich, auch ein ziemlich irritierendes Bild abgegeben.
Ja, du warst sehr, das war sehr, er war durch den Wind, würde ich sagen.
Ja, total, total. Da musste ich mich erstmal hier in der, auf der Lee-Koje, dann habe ich mich dann da hingelegt. Und brauchte dann auch wirklich irgendwie 2 Stunden, um überhaupt wieder so einigermaßen klar zu kommen und so ein bisschen geradeaus gucken zu können. Danach ging es dann Gott sei Dank wieder besser. Ja, und dann war ganz toll. Dann haben wir, waren wir dann endlich in Norwegen. Tatsächlich auch eine Punktlandung. Ich glaube, 48 Stunden haben wir gebraucht.
Da würde ich aber gerne noch sagen, dieser Moment, wo man zum ersten Mal wirklich spürt, da, hey, da ist wirklich Land. Das ist echt so ein ganz spezieller Moment gewesen, fand ich. Das war eben auch was.
Was hat das mit dir gemacht?
Ja, so, da, so das Gefühl, hey, wir haben, das war jetzt hart und für alle Beteiligten anstrengend und jetzt tatsächlich kriegen wir die Belohnung. Da kommt dieses Norwegen. Ich war noch nie in Norwegen und habe immer davon irgendwie geträumt, da mal hinzufahren und jetzt aus eigener Kraft dahin zu segeln und tatsächlich da so eine Landzunge zu sehen, die sich absetzt vom sonst immer so eintönigen Horizont, wo nur Wasser war. Das war echt ein ganz spezieller Moment.
Was ich super fand, war, dass wir dann uns da, wir hatten uns im Vorfeld schon so ein bisschen so eine Ankerbucht da ausgesucht und da sind wir dann auch tatsächlich dann hingetuckert, haben den Anker geworfen, die war wunderschön, also wirklich ganz, ganz idyllisch, wo man gleich so den ersten Eindruck von Norwegen bekommen hat und dachte, alter Schwede, die wissen, alter Schwede, alter Norweger, ist aber, die wissen schon, wie es geht, so, ne, mit den Häusern am Wasser und so. Und dann war eben toll, es war eben auch noch sonnig, ja, irgendwie. Dann haben wir morgens um 10:30, glaube ich, tatsächlich, da stehe ich auch zu, haben wir uns dann nach 48 Stunden Anlegerbier dann auch noch reingehauen, ein bisschen was gegessen und dann haben wir einen sehr, sehr schönen Mittagsschlaf gemacht, so bis 1 Uhr und dann war die Sonne da, ne?
Ja, und das Schöne war, während wir das Ankerbier zu uns nahmen, kam ich dann auf die Idee, man könnte ja mal die Badeleiter rausklappen und mal testen, wie das Wasser ist.
Ja.
Und das ist tatsächlich so gewesen. Ich habe die ganz vorsichtig so die Zehen da so reingetaucht und sofort gemerkt, ey, das ist echt um einige Grade wärmer hier. Und die Vorfreude dann während des Mittagsschlafs hinten dann so nach dem Motto, vielleicht kommt ja die Sonne raus und man geht mal schwimmen, das war eben auch irgendwie was ganz Besonderes.
Ja, selbst ich war tatsächlich 1:38 im Wasser. Tatsächlich.
Das ist ja ungefähr mindestens.
Und der Laurenz, der Streber, ist natürlich einmal ums Boot rumgeschwommen.
Naja, und sogar noch ein bisschen in Richtung Sandstrand, aber dann habe ich gedacht, lieber nicht, weil, weiß nicht, wenn man das gar nicht mehr so gewöhnt ist, so lang zu schwimmen, dann und dann ist man so weit weg vom Boot, dann bin ich doch schnell wieder rum. Wieder ins Boot rein.
Dann sind wir tatsächlich nachmittags noch nach Stavanger gedengelt, haben mitten da in der Altstadt angelegt am Steg, sind da einmal durchgedackelt, haben gedacht, okay, reicht und sind dann direkt weitergefahren, weil wir dann nämlich noch einen ziemlich verwegenen Plan hatten. Was nochmal?
Naja, wir wollten ja, ich habe immer, weil ein Klassenkamerad von mir, der hat immer geschwärmt von dem Fjord, von einem der Fjorde hier, nämlich in der Nähe von Stavanger gibt es diesen Lysefjord. Und da
war. Wie heißt der Lysefjord?
Der Lysefjord. Und ich weiß noch, die Mutter von dem Christoph damals, die hat fast Tränen in den Augen gehabt. Die hat so gestrahlt, als sie davon erzählt hat, wie wunderschön dieser Fjord ist. Und ich wollte das unbedingt mal erleben. Und dann haben wir halt, nachdem wir uns Stavanger angeguckt haben, uns noch in die Richtung weiter bewegt, weil dieser Fjord, was waren das, ich glaube, so 12 oder 15 Seemeilen entfernt von Stavanger.
2,5, 3 Stunden Tuckerei, ja.
Und dann aber eben durch so eine wunderschöne Inselwelt, viele Felsen, wo auch noch kleine Wälder drauf sind und das war wirklich
kleine,
schon
beeindruckend. Schöne, schnieke Häuser. Echt?
Unglaublich. Die wissen auch wirklich, so wie wir das damals erzählt haben von den Holländern, die Norweger wissen auch wirklich, wie man baut am Wasser. Das ist
ja, das treibt einem dann schon so ein bisschen die Neidfalten auf die Stirn, wenn man da so mit dem Boot vorbeigleitet an so einem Haus, wo so eine große Glasfront ist. Innen drin ist so eine Infrarotlampe, so eine rote. Und dann sitzen da halt so ein paar gediegene Norweger in ihrer Sauna mit Panorama. Ja, Norwegerinnen auch mit Panoramablick auf dem Wasser, wo man dann denkt, ja, herzlichen Glückwunsch.
Und dann schwenkt der Blick so ein bisschen runter und dann siehst du auf einmal da natürlich einen herrlichen Anlegesteg und irgendein schönes Boot liegen. Ne?
Ja, die wissen einfach, wie es geht. Ja. Die Bohrinseln machen es möglich.
Apropos, also, ne, du hast das ja eben so herrlich ausgedrückt. Was hast du da für ein Wort benutzt? Erratisch und so? Mir fällt zu dem Wort Bohrinsel eigentlich eher ein, so nach dem Motto, boah, da ist eine Insel.
Ja. ja, und dann sind wir halt, haben wir nochmal in einer ganz wunderschönen Bucht geankert. Sehr, sehr, ja, also rundrum einfach schöne kleine Häuskes, ein bisschen Wald und so. Also wir waren da rundum geschützt. Und dann am nächsten Tag sind wir dann tatsächlich reingetuckert in diesen, nämlich heute, in diesen Lissefjord, was so viel heißt wie der helle Fjord. Also Lisse so von Licht irgendwie so ein bisschen, denke ich. Und der Fjord macht dem Namen alle Ehre. Wir hatten echt Glück, es war wieder ein schöner Tag und es waren gigantische Felslandschaften. Also das hat mich wirklich nochmal schwer beeindruckt, muss ich wirklich sagen. Also das war monumental. Ne?
Ja, du hast es so schön ausgedrückt vorhin. Felsendome, ne, die sich da so steil vom Wasser aus in die Lüfte schwingen und dann überall, wo es irgendwie möglich ist, krallt sich dann noch ein Baum irgendwo so an den Felsen ran. Und diese Kombination aus Wasser und steilen Felsen und hohen Bergen, das ist einfach, das war wunderschön.
Mhm. Gibt es dann auch einen sehr schönen Aussichtspunkt in der Mitte dieses Fjordes, der sehr berühmt auch ist, also der mit Norwegen auch in Verbindung gebracht wird.
Jetzt frag mich nicht nach dem Namen.
Prikostollen oder Pristollen, irgendwie so in der Richtung. So eine Felsnase, die so in 600 Meter Höhe so nochmal so in den Fjord reinragt und wo dann hunderte Menschen drauf rumstehen können und dann beide Seiten dieses Fjordes begutachten. Und wir hatten natürlich am Anfang auch den Traum, wir legen da irgendwo an und dann kraxeln wir da hoch. Wir haben dann tatsächlich auch angelegt an einer Stelle, wo man da hätte hochkraxeln können, aber der Weg da hoch hätte insgesamt 5 Stunden gedauert. Wir haben Leute da gefragt, die da eben mit dem Kajak unterwegs waren und so. Also hin und zurück wären wir da, also wären wir sehr sportlich gewesen, wären 8 Stunden unterwegs gewesen. Da hatten wir einfach die Zeit nicht dafür. Aber es war trotzdem ein absolutes Erlebnis, da durchzufahren. Und was ich natürlich großartig fand, war unser sensationeller Versuch, mal in einem Fjord zu segeln.
Ja, tolle Wurst. Ja, war auf dem Hinweg bin ich ja schon nervös geworden, weil ich sah schon so ein bisschen so einen Ansatz von Schaumkronen auf den Wellen und dachte so, hey, wie geil, da kann man doch eigentlich auch segeln. Ja, das haben wir auf dem Rückweg dann versucht. Da war dann eine stramme 4 bis 5 und wir sind schön am Wind gesegelt. Das ging erstmal ganz gut, ne? Aber dann?
Ja, schön gekreuzt, also bilderbuchmäßig, war richtig großartig. Aber dann gab es irgendwann mal, also wir haben 3, 4 Wenden gefahren und dann gab es auf einmal einen sensationellen Winddreher, der eigentlich nur den Einschluss zuließ, dass nämlich irgendwie der Wind jetzt auf einmal so aus dem Nichts sozusagen genau in der anderen Richtung durch diesen Fjord weht, ja, und dann wieder zurück und dann frischte das Ganze auch noch so ein bisschen böig auf und da haben wir dann gedacht, war vielleicht doch nicht so eine ganz gute Idee und haben demütig den Lappen wieder reingeholt.
Ja, das war ein bisschen schade. Ich kam mir auch so ein bisschen doof vor. Wir haben uns da ziemlich kurz abgewechselt und als ich dann an der Pinne war, nach der ersten Wende war es dann direkt so, dass ich in der nächsten Böe auf einmal wieder so 180 Grad mitgehen musste, dass wir quasi wieder zurückgefahren sind.
Ja.
Und das dann in Verbindung mit so Fallwinden und 6er Böen, wo wir dann echt gesagt haben, komm, lieber die Lappen wieder runter und unsere Freundin die Maschine einschalten.
Genau, das haben wir dann auch gemacht und dann sind wir noch irgendwie wieder zurück nach Stavanger getuckert und haben versucht, da verzweifelt noch irgendwo Diesel zu bekommen, weil wir jetzt inzwischen dann den Tank auch mal wieder leer gefahren haben. Also nur mal so am Rande, ne? Also die Crusader ist ja irgendwie ein Boot, so sozusagen so ein bisschen auf dem Präsentierteller, ne? Ich weiß nicht, ob ihr auch einen Diesel in eurem Boot habt, ne? Der 18 PS hat und der dann pro Stunde 1 Liter Sprit verbraucht, ja, und so einen sensationellen Sound auch noch dazu hat, weiß ich nicht genau. Also kann man ja auch mal drüber nachdenken. Und dann haben wir aber keinen Sprit gefunden. Und jetzt sind wir hier gerade wieder in so einer ganz kleinen Bucht. Es ist, glaube ich, der engste Ankerplatz, den ich jemals... Wie viel Meter Kette haben wir nochmal gesteckt?
15,
also sprich 3 Meter Wassertiefe. Ufer ist an keiner Stelle mehr als 30 Meter weg, also rundrum. Also Ufer würde ich jetzt sagen, massiver Fels. Mhm. Und mal gucken. Also wir haben den Anker gut festgefahren, aber ob es dann tatsächlich hält, werden wir dann sehen. Aber da würde ich jetzt noch einen ganz kleinen Hinweis loswerden wollen. Da gibt es ja, ich habe ja schon mal eine Seite bei radiolabor.com reingestellt unter der Rubrik, wenn GPS-Tracks sprechen könnten. Und da wird jetzt auch dieser Track, den wir gerade hier schon so ein bisschen beschrieben haben mit unserem Segelversuch im Fjord, da kann man das Ganze dann nochmal so ein bisschen nachverfolgen, wie Banane das alles war. Sieht sehr schön aus. Das ist wie so ein schöner Strickmusterbogen.
Ja, aber da kann man auch sehen, dass wir da angelegt haben, und das wollte ich noch nachschieben. Da haben wir nämlich einen ganz wunderschönen Wasserfall gehabt direkt nebenan. Ja, was heißt Wasserfall? Also es war ein Gebirgsbach, der eben auch so Wasserfallstellen hatte. Ja. Und dann kam ich auf die bescheuerte Idee, den größten Topf rauszuholen und aus diesem Gebirgsbach Wasser quasi unseren Wassertank wieder nachzufüllen. Da bin ich tatsächlich 24 Mal hin und her gelaufen und habe dann jeweils...
Hast du mitgezählt?
Ja klar, logisch. Ich bin auch so ein Zahlenfanatiker.
Ja.
Und ich habe es tatsächlich geschafft, als Micha dann sagte, ey Alter, jetzt ist mir das zu lahm, wir müssen jetzt hier mal weg. Beim 24. Mal war tatsächlich der Tank voll. Immerhin habe ich das hingekriegt.
Jetzt wird mir auch gerade...
Gebirgswasser,
ja, nicht mal. Ja, Gebirgswasser. Jetzt wird mir auch einiges klar. Diese Typen mit den Kajaks, die da lagen, die haben gedacht, was ist denn das hier eigentlich für ein gestörten Boot, die ihren Wassertank mit einem Topf auffüllen. Das würde so ein bisschen die Zurückhaltung von denen erklären.
Ja, und wahrscheinlich hing das auch damit zusammen, dass dieser grauhaarige, völlig zugewachsene Mann, der da ich war, eben auch mit so einem debilen Grinsen die ganze Zeit rumlief.
Der Methusalem, meinst du?
Ja, genau.
Der mich heute inständig gebeten hat, mal meinen Bartschneider zur Verfügung zu stellen, damit du mal wieder unfallfrei Essen in deine Mundhöhle da reinschieben kannst.
Ja, ich habe ja dieses Gelübde abgelegt. Und
Gelübde, ja.
Und von daher komme ich da jetzt ja nicht mehr raus aus der Nummer.
Nee, das stimmt. Ja. Aber den Bartschneider kriegst du. Ey, da bin ich Kumpel, da bin ich Buddy. Da
geht nichts. Das finde ich total nett von dir.
Ja, bis später. Heute ist inzwischen der 7. August, war ja die Bitte von einigen Zuhörern, dass wir ab und zu mal sagen, welches Datum und so. Und wir sind jetzt inzwischen, es ist so ein bisschen, es ist schon wieder einfach schön, ne? Also.
Ja, das sah man eigentlich schon, da kann man sich ja auch täuschen, wenn man so auf die Karte guckt, aber das Bild dieser Insel, wo wir jetzt sind, auf der Karte war schon so verlockend. Sieht auch so ein bisschen schmetterlingsförmig aus und so eine tief eingeschnittene Bucht, wo man denkt, hey, da könnte es kuschelig sein. Und so kam es dann auch, ne?
Ja, also es war tatsächlich sehr, sehr kuschelig. Also wir haben Stavanger jetzt, die Erdölmetropole Norwegens, das Dallas Norwegens verlassen, ohne den Kollegen J.R. Ewing zu treffen. Und jetzt sind dann, wir wollten, ja, wir wollten eigentlich bis nach Egersund, 60 Seemeilen, aber es war einfach nicht zu schaffen. Also wir hatten den Wind genau gegen an, war auch prognostiziert so, war schon klar, das könnte eng werden, wurde dann auch eng. Und dann haben wir diese kleine Insel auf der Landkarte gesehen, Rott. Und die sah, wie Laurenz schon beschrieben hat, sehr einladend aus. Muss dann ja nicht immer klappen, hat aber in dem Sinne hier geklappt. Wunderschönes kleines Eiland mit ein paar Häuschen drauf, einen sehr gut geschützten Hafen, wo wir uns dann an einen Steg gelegt haben und auch so unsicher waren, ob da wohl jemand was sagt, wenn wir uns hier hinlegen und so, war dann alles kein Problem. Und dann kam tatsächlich hier, haben da ein paar Stunden hier gelegen, dann kamen dann so ein paar Eingeborene ans Boot, ne?
Ja, zwei Frauen kamen ans Boot und luden uns ein in die Bar, die wir abends geöffnet. Man müsste sich aber seine Getränke selber mitbringen. Ja, da sind wir dann hingegangen.
Ja, das war so ein schönes gelbes Holzhaus, sehr modern eigentlich, ne? Also sieht total neu aus mit so einem, ja, so einer Art Schieferdach oben drauf und schön gelb angemalt, ganz toll, riesig groß. Und da sind wir dann reingetapert. Und das war von innen dann was komplett anderes. Dann haben wir überhaupt erst gemerkt, von innen, dieses Haus war ein sehr, sehr altes Haus, genau von, das haben wir nachher dann alles rausbekommen, 1920, nämlich ein altes Sägewerk, was irgendwo an einem Fjord mal gestanden hat. Und ein älterer Herr, der auf dieser Insel hier wohnt, hat das dann organisiert und auch so ein bisschen mit anfinanziert, dass dieses alte Sägewerk sozusagen abgebaut wird. Also jedes Holzteil, jeder Balken, jede Sparre da war durchnummeriert. Und dann haben die dieses komplette Haus offensichtlich da abgebaut und hier wieder aufgebaut, aber die Hülle erneuert. Also das war echt super.
Und das ist auch wieder so ein tolles Beispiel. Kombination aus alt und neu bei Architektur finde ich sowieso immer spannend und das haben die da echt super schön hingekriegt. Ja. Und dann scheint das auch irgendwie so eine Art Gebäude der Kommune zu sein, wo jeder dann eben auch mal für ein kleines Geld irgendwie eine Feier machen kann und wo man eben so abends dann eben zusammensitzt. Und ja, das haben wir dann da erlebt. Ne? Wir sind dann mit unserem Wein und unserem Bier hingegangen und wurden mit offenen Armen empfangen. Die saßen dann da so in so einer offenen Runde und dann hat man sich radebrechend auf Englisch dann verständigt und das war echt ein ganz, ganz spannender Abend.
Ja, wobei ich das mit dem Radebrechen gar nicht, das habe ich so ein bisschen anders empfunden, weil die haben extrem gut Englisch gesprochen, ne? Weil die nämlich tatsächlich irgendwie ja alle hier aus dieser Ölmetropole sind.
Ja, ja, das Radebrechen, das war eher so auf mich gemünzt.
Ja, nee, aber das war echt super, ne? Also das hat uns dann nochmal so richtig neue Einblicke gegeben, weil da sich dann auch tatsächlich dann rausstellte, dass einige von den Leuten eben auch im Erdölbusiness arbeiten, deswegen so gut auch Englisch sprechen müssen, weil das offensichtlich ein ziemlich internationales Business ist. Also einer von denen ist zum Beispiel ein Unterwasserroboter-Fernsteuer. Der sitzt dann auf so einer Ölplattform oder Montageplattform und wenn da irgendeine Pipeline in 200 Meter Tiefe repariert werden muss oder was neu verlegt werden muss, ist er derjenige, der dann da die Unterwasserroboter da durch die Gegend dirigiert. Und das fand ich extrem spannend, auch an Stavanger. Ne? Da gibt es ja dieses Ölmuseum, hatten wir schon erwähnt. Und du merkst einfach, das ist alles, das dreht sich hier alles ums Öl. Ja? Und dann aber auch auf einem technisch extrem hohen Niveau. Also die Norweger scheinen da eine Expertise die letzten 30, 40 Jahre sich erarbeitet zu haben. Das ist absoluter Wahnsinn. Als wir da aus Stavanger rausgefahren sind, gab es so eine riesige Öl. Also wir dachten erst, das ist auch eine Bohrinsel. Dann haben wir aber gesehen, dass es so eine Art Plattform mit also gigantischen Kränen, ja, 7000 Tonnen Tragkraft, 2 Stück auf diesem Ding da montiert. Das wird dann rausgeschleppt, wenn da was Neues zusammengebaut wird. Also die haben es einfach echt drauf. Und ein paar von den Leuten, die da eben beschäftigt waren, die saßen dann gestern in dieser Runde. Und es war, ja, es war extrem nett, also sehr ungezwungen, haben ein bisschen Seglergeschichten, die haben von ihrer Kommune hier erzählt. Die Norweger verteilen nämlich einen Teil dieser Gelder, die sie mit dem Erdöl da machen, ganz geschickt dann an die Kommunen auch. Da gehört dann dieses Hausprojekt, was wir jetzt ja schon ein bisschen beschrieben haben, auch dazu. Und das sieht man aber tatsächlich ganz oft in Norwegen, wenn man irgendwo hinkommt, dass dann eben auch so öffentliche Plätze oder so Grillplätze oder so, das ist alles total nett gemacht und da ist ein bisschen Geld reingeschickt. Gesteckt worden und ist dann für jedermann zugänglich, ne?
Ja, das ist eben auch so schön, dass man hier von dem Grundsatz ausgeht, die Natur ist für alle da und ich wusste das auch nicht, das ist dieses sogenannte Jedermannsrecht, wo halt wirklich jeder das Recht hat, da zu sein und dann werden halt so Plätze eingerichtet, wo man einfach, dann hast du da so einen Tisch und einen Grill und es ist auch nichts irgendwie, in Deutschland würde, weiß ich nicht, aber ich weiß nicht, ob es funktionieren würde, aber da ist irgendwie alles ordentlich und da ist jetzt nicht irgendwie was mit
Graffiti vollgeschmiert. Das kannst du ruhig ein bisschen offensiver formulieren, ja, das würde in Deutschland nicht funktionieren, das würde in Deutschland verrotten, das würde verdrecken.
Den Impuls und irgendwie, hat man, ja, wenn man das sieht, wir waren...
Also auf jeden Fall in Berlin, vielleicht sollten wir das nicht so ganz verallgemeinern, aber in Berlin wäre es auf jeden Fall so, es würde verrotten und verdrecken und es würde nicht mal jemandem auffallen.
Ja, so ist es. Und wir haben eben schon so Plätze gesehen, wo wir so dachten, wow, geht da jeden Tag irgendwie die Putzfrau hinterher?
In der Öffentlichkeit, für jeden frei zugänglich. Also da muss man schon echt sagen, da sind die Norweger tatsächlich auch auf eine andere Art und Weise reich und da beneide ich die tatsächlich auch ein bisschen. Und mehr will ich dazu jetzt auch nicht sagen, sonst heißt es wieder, wir meckern nur rum. Die Wahrheit ist, wir wollen jetzt eigentlich gar nicht hier weg, oder?
Nee,
Aber das ist ja so schade, dass wir es müssen, weil das Boot muss ja irgendwann in Berlin sein und wir auch.
Genau, und die letzte große Hürde, die wir da sehen, ist der Skagerrak, der nicht umsonst berühmt-berüchtigt ist. Also die Wetterprognose sieht nicht so richtig geil aus, ehrlich gesagt. Also da wird es zwischendurch ganz schön scheppern. Und da müssen wir mal gucken, ob es da noch so ein kleines, schnuckeliges Zeit- und Wetterfenster gibt, dass wir da rüberkommen nach Dänemark und hier aus dem Gröbsten raus sind. Sieht im Moment nicht so gut aus.
Nee, aber wir haben da, glaube ich, noch so einen ganz kleinen Plan B in petto, wo man tatsächlich irgendwie durch Dänemark, durch Jütland heißt das, ne? Ich sage immer Jütland, aber ist falsch. Egal. Jedenfalls, da kann man offensichtlich auch so eine Art stehende Mastroute benutzen, um so ein bisschen, wenn dann halt stürmische Zeiten angesagt sind, das irgendwie zumindest ein bisschen abzufedern und trotzdem ein bisschen Strecke zu machen.
Da muss man aber auch erstmal hinkommen. Das sind auch 95 oder 93 Seemeilen. Wir werden sehen. Und bis dahin heißt es bei uns dann wie immer
Ahoi. Seien Sie auch beim nächsten Podcast dabei, wenn es wieder heißt Junge, komm bald wieder nach Haus.
In meiner Badewanne bin ich Kapitän.